Are you ready?
Ready für was?
Bist du bereit für den Kinderwunsch?
Ach so, ja, na klar, schon seit anderthalb Jahren. Und du?
Definitiv. Bereit für die Hormone?
Bereit für die nächste Runde hoffen?
Bereit, unsere Kinderwunschbubble mit allen zu teilen?
Na klar, los geht's! Hallihallo, Hallöchen.
Da sind wir wieder.
Los geht's.
Los geht's. Wir haben ja beim letzten Mal gesagt, ich starte jetzt einfach gleich mal damit, dass du, haben wir dir eigentlich gesagt, was du rausbringst, oder haben wir das nur angeteasert? Ich weiß das gar nicht mehr.
Ich glaube, nur angeteasert, weil ich bin die Königin der Geheimniskrämerei geworden.
Nee, ich glaube, dadurch, dass die Folge, die wir davor aufgenommen haben, in 2 Wochen kommt, nee, wir haben das schon gesagt.
Echt? Na gut.
Wir haben es schon gesagt, aber auf jeden Fall, heute ist der Tag, wo Anis rausgehauen hat, wo ihr jetzt auch alle Bescheid wisst.
Yes. Fertility Naturals is born. Naja, eigentlich nicht born, sondern endlich released. Born ist es ja schon länger. Wir testen es ja alle schon monatelang.
Ja. Kann ich euch schon mal sagen, als ich die erste Probe hier bekommen hatte, das war wie so ein Drogentütchen. Also ein Drogentütchen mit diesem Pulver drin. Ich glaube, 2 verschiedene, weil es ging ja auch anfangs dann noch so um den Geschmack. Ob ich das oder das besser finde. Ja, das war so richtig undercover in Drogentütchen verpackt.
Naja, ich weiß gar nicht, wie Drogentütchen aussehen.
Das war so ein durchsichtiges Tütchen mit so einem Zip-Ding obendran.
Ja.
Na, wie
ja.
ich mir so
Aber
vorstelle.
Gold. War Gold, oder? Oder war das Papier? Egal, auf jeden Fall war das richtig special. Habe ich mit Liebe noch abgefüllt für dich.
Ja. Ja, da hatte ich nämlich schon, weil ich schon mal kosten wollte. Und dann habe ich sogar dann die ersten Dosen bekommen. Das waren auch so eine, wie sagt man denn, Prototypen, noch gar nicht mit dem richtigen Etikett. Und eigentlich die Verpackung mit dem Originaletikett, die ist jetzt noch in dem Päckchen, was ich jetzt von dir bekommen habe. Also ich habe eigentlich bisher noch keine Dose mit dem Originaletikett, so wie alle anderen Hörer das jetzt bekommen werden, die es sich bestellen wollen.
Krass. Ja, also es kommt mir auch mittlerweile vor, als ob das schon 100 Jahre her ist, weil es einfach schon so lange geht. Und
Ja.
jetzt ist einfach so ein riesen Felsbrocken, ein richtiges Gebirge von meiner Brust gefallen. Das ist unglaublich.
Ja, auch wie lange ich das schon teste, ist ja schon voll so im Alltag integriert. Und dann hatten wir unterschiedliche Messlöffel, erst einen großen, dann einen kleinen. Dann haben wir es
Anpassung
einmal
der
am Tag,
Dosierung.
ja, haben wir es
Ja.
einmal am Tag genommen, dann haben wir es auf zweimal uns gelegt. Und da haben wir schon so viel rumexperimentiert. Ja.
Ja, es ist halt nichts, was irgendwie von heute auf morgen irgendwie mal schnell gemacht wurde. Das ist wirklich
Nee.
ein richtiges Mammutprojekt gewesen. Ich
Ja.
bin richtig jetzt auch gerade einfach nur erschöpft und glücklich und fertig zugleich. Es ist irgendwie gerade alles auf einmal und ich
Ja.
glaube, ich muss erstmal das verdauen. Das ist krass. Das ist
Ja.
einfach nur krass.
Ja, auch weil du ja, glaube ich, noch nie so lange an so einem Projekt gearbeitet hast. Und ich glaube, dass das auch viele nicht greifen können und nicht überblicken können, was da wirklich dahinter steckt. Von der Idee, von den Infos, die man sich einholen muss, von den Rohstoffen, auch mit der Austausch mit den Experten, der Austausch mit dem Labor, wie oft du schon im Labor warst, mit den
Ja.
Etiketten. Also schon da ist, sage ich euch, ist Anni so perfektionistisch. Ich hätte das schon 10-mal abgesegnet und Anni, nee, das ist noch nicht gut genug. Wenn wir es noch das und das machen.
Ja, wichtig war für mich dann am Ende dann auch wirklich die Dosierung, ne, dass wir da wirklich auch nochmal Vollgas geben, dass es nicht wie bei den vielen anderen Kombipräparaten einfach so eine Mini-Dosierung ist, wo du dann am Ende dann doch noch irgendwas dazu kaufen musst, sondern wo alles wirklich drin ist und man eigentlich nichts mehr braucht. Das war jetzt so meine Vision.
Ja.
Und mit der sind wir jetzt rausgegangen.
Ja, ich frage mich gerade, wir haben zwar gesagt, dass es Fertility Naturals heißt, aber haben wir auch gesagt, was es ist? Also davor die Folge, aber es sind Nahrungsergänzungsmittel für den
Für den Kinderwunsch.
Kinderwunsch.
Genau. Nee, das,
Und
ich
dass wir
weiß gar
schon
nicht.
10 Minuten darüber sprechen und
Wir
keiner
sind schon
weiß
voll
eigentlich über
durch.
was.
Wir sind schon irgendwie 3 Meter weiter. Aber
Ja.
ja, Fertility Naturals für die weibliche Fruchtbarkeit, genau.
Ja.
Und für die männliche Fruchtbarkeit schon im Testing. Also da kommt auch noch was. Und ich bin super gespannt, wie die Spermien meines Mannes da Fortschritte machen werden. Ich bin sau gespannt. Der ist jetzt auch gespannt. Also wir sind alle höchst gespannt, ja, wie so ein Gitarrenblatt.
Gitarrenblatt, das habe ich auch noch nie gehört, die Redewendung.
Echt nicht? Aber ein Gitarrenblatt ist doch volle Kanne gespannt,
Ach,
sonst macht es
so
doch keinen Sinn.
gespannt. Ah ja, nee, aber das habe ich noch nie verwendet, so.
Nee?
Gut.
Wie sagt man das denn sonst? Wie ein Schnitzel oder was?
Nee, gespannt wie ein Flitzebogen.
Ach so.
Sag ich immer.
Ja, stimmt. Vielleicht war es auch das. Haben wir nicht so viel zum Lachen, ne? Also, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich sind wir emotional gerade. Ich weiß auch gar nicht, woher die gute Laune kommt. Ich bin eigentlich emotional so am Tiefpunkt. Ich habe gestern den ganzen Tag mit wenigen Abständen, also mit wenigen Unterbrechungen eigentlich durchgeheult. Ich weiß noch, als ich angerufen habe, ich habe, das ist
Ja.
eine Katastrophe war das.
Wir haben uns die
Einfach
Woche
mal wieder
mit
zu spüren.
unseren Tiefpunkten abgelöst.
Ja,
Der
normalerweise.
eine,
Ja.
dann der andere.
Ja, aber normalerweise sind die Tiefpunkte immer so 14 Tage auseinander, weil wir auch unterschiedliche Zyklen haben. Aber diese Woche war irgendwie alles auf einmal geballt und dann haben wir irgendwie ganz schön viel geweint die Woche. Das war nicht gut. Also ich merke auch, ich habe auch schon so einen Gerstenkorn gekriegt vor lauter Weinen. Ich weiß nicht, ob es davon kommt oder von allem Stress, aber es war irgendwie gestern wirklich zu viel. Auch das Gespräch mit dem Humangenetiker.
Aktuelle Neuigkeiten aus unserer Chemo-Bubble.
Auch wenn es in, ich weiß nicht, wann die Folge kommt, in 3 Wochen oder so oder in 2 Wochen, ich sehe auch nicht mehr durch gerade, ist es nicht mehr ganz so aktuell, aber wir nennen es einfach so, weil in dem Moment, wo wir drüber sprechen, ist es aktuell.
Ja.
Das mit dem negativen Test habe ich ja schon dann in der letzten Folge erzählt. Ja, da hat man meinen Tiefpunkt, glaube ich, sehr gespürt. Da, also aus dem Loch bin ich jetzt schon so ein bisschen rausgeklettert.
Das Red Bull hat dich in die Lüfte gehoben.
Ja.
Achtung, Werbung,
Aber
Schleichwerbung.
ja, also ich merke eigentlich, dass jetzt irgendwie meine Periode kommen müsste. Das war heute Morgen noch nicht so. Da haben mir auch alle auf Instagram geschrieben, teste doch nochmal. Vielleicht war das einfach nur so zu früh und ich wusste, ich brauche da nichts nochmal testen. Also ich weiß, dass mich da immer noch ein Strich anlachen wird. Spare ich mir das lieber. Obwohl ich schon auch manchmal diejenige bin, die da jeden Tag testet. Aber ja, ich denke, dass jetzt irgendwie die Periode eintrudeln wird. Und dann sind wir in Wunschzyklus 17. Ich sage ja nicht mehr Übungszyklus, sondern Wunschzyklus, weil ich finde, Übungszyklus, habe ich auch mal auf Instagram gesagt, wir üben ja nicht mehr. Also wenn wir noch üben, dann ist ja klar, dass es nichts wird. Wir sind jetzt Profis, jetzt muss jetzt funktionieren. Und Wunschzyklus, weil man sich es ja so wünscht, finde ich irgendwie schöner. Deswegen sage ich es jetzt immer. Ja, Wunschzyklus 17. Mit wenig Hoffnung, weil wir ja nicht mit der künstlichen Befruchtung starten können, weil wir ja erst diese Genehmigung brauchen. Wir haben auch viele gefragt, warum wir nicht einfach schon mal diese IVF machen und dann einfach das erstmal selber bezahlen und dann uns das Geld zurückholen, weil es einfach nicht geht. Wenn ich die Rechnung einreiche und das Rechnungsdatum vor dem Datum der Genehmigung liegt, sagen die, nö, übernehmen wir nicht.
Ja, das ist eben die Krux an der Sache. Aber werdet ihr trotzdem ein bisschen stimulieren diesen Monat oder ganz natürlich versuchen?
Keine Ahnung. Ja, ich bin jetzt am Montag in der Kinderwunschklinik für die Blutabnahme. Da sind wir eigentlich schon gut beim Thema, aber kommt gleich das Thema. Um nochmal alle Hormonwerte zu checken, weil meine Krankenkasse möchte die gern von Zyklustag 1 bis 3 haben. Und ja, am Montag bin ich Zyklustag 3 dann oder 2 vielleicht, mal gucken. Ja, und dann werde ich das vielleicht nochmal fragen, wie wir das machen, aber ich mache mir da keine großen Hoffnungen. Ich glaube einfach nicht, dass das natürlich klappen kann oder halt nur sehr schwer. Und deswegen investiere ich da jetzt auch diesmal, oder ich versuche es, nicht so viel Hoffnung, sondern natürlich, wir werden den Zyklus nutzen, werden es jetzt nicht unversucht lassen. Aber vielleicht mache ich auch nochmal wirklich hormonfrei, so als Pause vor der IVF. Ich habe halt schon die Hoffnung, dass wir dann wirklich den Zyklus darauf starten können. Da wäre ich schon sehr enttäuscht, wenn das nicht klappen würde. Heute war übrigens, kam mit der Post die Ablehnung von der Krankenkasse von meinem Mann. Da haben wir schon mal die erste Rückmeldung, dass die da nichts zahlen. Was ja aber zu erwarten war, weil er ist ja nicht der Schuldige oder der Verursacher und damit zahlen die auch nicht.
Ja, es gilt ja immer das Verursacherprinzip. Das ist ja.
Genau. Also das war jetzt keine Überraschung, aber immerhin, das ist jetzt da, weil auch das will meine Krankenkasse nochmal sehen, dass die von meinem Mann nicht zahlen. Und ich hoffe sehr, dass die das jetzt in den nächsten 30 Tagen hinkriegen, dass wir dann in 31 Tagen starten können.
Oder ihr lässt jetzt einfach diesen Zyklus die Sau raus. Du besaufst dich. Du ziehst dir einen Ready nach dem nächsten rein Und macht einfach eine wilde Feier.
Wilde
Und
Feier.
ja, und im nächsten Zyklus geht es dann richtig los.
Was feiere ich denn?
Naja, den nächsten, deine erste künstliche Befruchtung vielleicht, ja. Die
Soll ich eine
Vorfeier.
Party schmeißen?
Befruchtungsparty fände ich voll nice.
Eine Befruchtungsparty? Ah, nee, also wir sind generell nicht die Alkoholtrinker. Das hatten wir auch schon mal bei uns. Wir trinken eigentlich nie. Ja, keine Ahnung. Ich lasse es jetzt wirklich mal ein bisschen auf mich zukommen. Ich frage am Montag nochmal meinen Kinderwunscharzt, was er mir jetzt raten wird. Aber ganz ehrlich, alles, was wir jetzt seit April probiert haben in der Kinderwunschklinik, hatte bisher jetzt nicht so die Erfolge. Und deswegen will ich jetzt einfach mit der künstlichen Befruchtung starten und es irgendwie hinter mich bringen.
Oh Mann, ich drücke euch echt die Daumen. Das ist echt eine never-ending Story. Also ich fühle das so
Ja.
sehr.
Ja.
Man denkt ja auch jedes Mal, ja, diesmal klappt es. Es wäre ja auch schön blöd, irgendwie das nicht mehr zu glauben, ne? Weil dann könnte man es auch direkt lassen. Aber trotzdem erwischt es einen jedes Mal eiskalt, wenn es dann doch nicht geklappt hat.
Ja, ich glaube, diesmal war ich auch so traurig, weil ich halt wirklich die Hoffnung hatte, wir brauchen diese künstliche Befruchtung nicht und dieses Realisieren, es geht nur damit und wir müssen das wirklich machen und auch so ein bisschen der Respekt und die Angst vor einer künstlichen Befruchtung. Also Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe schon Respekt davor und nehme das jetzt auch nicht so auf die leichte Schulter. Und ich glaube, das war auch, was da so ein bisschen unterschwellig mit hochkam, so.
Ja, es ist halt so die Reise ins Ungewisse. Ne? Du hast es ja noch nicht hinter dich gebracht. Du kennst es ja noch gar nicht so. Wie ist das mit der künstlichen Befruchtung? Wie ist das dann tatsächlich? Wie geht es einem körperlich, psychisch? Und ich kann es voll verstehen. Also die ganzen Gedanken und Ängste, die man da hat, die sind einfach real. Also das darf man nicht
Ja.
unterschätzen.
So, bei dir.
Ach.
Duelles. Kurz und schmerzlos, kurz und schmerzhaft, zieh das Pflaster ab.
Ratsch. Ja, so hat sich das gestern angefühlt. Wir hatten das Gespräch mit dem Humangenetiker und es hat mich wirklich komplett ins Nirvana geschossen, weil ich hatte den Kenntnisstand, dass das Embryo auf alle Krankheiten untersucht wurde, dass es halt nur irgendwo so einen leichten Schaden hat, aber jetzt eigentlich nichts Schlimmes ist mit dem. Aber bei dem Gespräch gestern kam was ganz, ganz anderes raus, und zwar, dass es halt wirklich, dass jeder Strang, den sie da untersucht haben, war fehlerhaft. Also, die hat mir dann so ein Schaubild gezeigt. Dieser Strang müsste so aussehen, der sieht aber komplett anders aus.
Was für ein
Der andere
Strang?
ist so lang. Die hat mir so diese Chromosomenstränge
Ah, okay.
gezeigt, und gesagt, hier, der müsste eigentlich kürzer sein, der müsste länger sein, und die waren halt komplett verschoben. Und das nennt sich irgendwie, also, das ist irgendwie so ein segmentaler Fehler, also dass es im Segment irgendwie Fehler gab, weil das Embryo dann irgendwie so fehlerhaft sich selber entwickelt hat. Und es war das Gute für uns, dass sie gesagt hat, dass es nicht an uns lag, also das hat weder was mit dem Spermium noch mit der Eizelle zu tun, sondern das Embryo ist da einfach ein paar Abzweigungen falsch gelaufen und ja, hat sich halt einfach fehlentwickelt, obwohl es eine 4AB-Blastozyste ist. Ich komme da irgendwie nicht drauf klar. Das ist so krass.
Und was heißt
Ja.
das jetzt im Fazit für euch? Wollt ihr euch das einsetzen lassen oder nicht? Oder
Also
darf man sich das überhaupt einsetzen lassen?
ja, man darf es sich einsetzen lassen. Das geht natürlich. Aber wir wurden da sehr gut beraten, dass wir es nochmal untersuchen lassen sollten, weil sie gesagt haben, dass wirklich jedes Einzelne, was sie angefasst haben, fehlerhaft ist. Und dass sich dann halt auch wirklich bei der Entwicklung des Kindes ja, schlimme Schäden, falls es sich festbeißen würde, das Embryo, schlimme Schäden entstehen könnten. Das ist natürlich alles nur eventuell, könnte sein. Aber das ist halt einfach die Gefahr. Man müsste die komplette Schwangerschaft über Fruchtwasser entnehmen. Und der Hinweis war, wir sollten das Embryo nochmal biopsieren an einer anderen Stelle. Natürlich mit dem Risiko, dass es dabei ja beschädigt werden kann, ja, dass man danach das Embryo nicht mehr benutzen kann. Aber um zu wissen, ob es überhaupt auch irgendwo gesunde Zellen gibt. Und ich fand das eigentlich am vernünftigsten, ja, dass wir einfach sagen, wir lassen das nochmal zu, wir gucken einfach nochmal, ob da vielleicht doch noch was Gesundes ist, ob man es doch noch irgendwie verwenden kann. Und ansonsten, ja, ist es für mich eigentlich dann gelaufen. Ich kann die siebte ICSI abschreiben und ich finde es halt so krass, weil ich hatte das echt noch nie, dass ich einfach in der ICSI noch nichts einsetzen kann, weißt du? Das ist so, als ob irgendwie ein Teil jetzt fehlt.
Ja, und das also einmal so unvollständig ist und eigentlich alles umsonst war, dieses so, ey, man hat
Ja.
so viel auf sich genommen und
Ja.
dann ist es umsonst. Und ganz ehrlich, ich kann es so verstehen, weil ich heule ja schon rum im natürlichen Zyklus und wenn man dann aber so viel investiert für eine künstliche Befruchtung, körperliche Belastung, seelische Belastung, Medikamente, Geld, Zeit, dahin zu fahren nach Prag. Es sind also ganz viele Puzzleteile und wenn man dann sagt, ja, die waren praktisch für die Tonne, ist das einfach richtig niederschmetternd.
Also ich bin froh, dass wir heute den Podcast machen. Gestern habe ich den ganzen Tag nur geweint, weil es für mich echt zu viel war. Und für mich ist halt das doppelt und dreifach schlimmer, dass jetzt einfach dieses Jahr wahrscheinlich nichts passieren wird. Es wird keine künstliche Befruchtung geben. Es wird keine Eizellentnahme geben, gar nichts. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir jetzt die nächsten 3 Monate das Beste aus unseren Eizellen und Spermien machen, wirklich mit gezielten Untersuchungen. Mein Mann hat jetzt auch einige Sachen, die er beachten muss. Da können wir vielleicht dann noch mal irgendwann drauf zurückkommen. Ja, er wird auch von Andrologen untersucht. Wir haben auch ein Gespräch noch mit dem Psychologen. Übrigens unser allererstes Gespräch von der Klinik ausgestellt. Das fand ich klasse, weil ich glaube, es gibt schon so ein paar Dinge, die ich jetzt gerade noch besprechen würde.
Atme mal durch, Sonne. Ich kann dich so gar nicht sehen. Ich hatte gestern schon ein Häufchen Elend von Anni. Atme mal durch. Aber es ist eine ganz gute Überleitung in unser aktuelles Thema. Wir wollen nämlich über Untersuchungen für den Kinderwunsch sprechen. Egal jetzt, ob für Mann oder Frau, für beides. Da möchte ich gleich nochmal sagen, wir sind keine Ärzte. Wir sprechen nur aus unserer Erfahrung. Was haben wir für Untersuchungen gemacht? Von was haben wir vielleicht mal gehört? Was würde für uns noch in Frage kommen? Bitte informiert euch dann auch nochmal selber. Vielleicht sagen wir auch irgendwas Falsches, das kann passieren, weil wie gesagt, wir sind keine Ärzte. Wir sagen an der Stelle immer gefährliches Halbwissen und es sind einfach nur unsere Erfahrungswerte. Genau. Und dann, ich würde einfach mal reinstarten. So, man hat jetzt angefangen mit dem Kinderwunsch. Es geht vielleicht nicht so schnell, wie man sich das vorstellt. Was wäre so das Erste, was ich machen würde oder was ich auch gemacht habe? Ich habe mir einen Termin bei meiner Frauenärztin geholt und wie Anni das mal in einer ganz frühen Folge gesagt hat, ich habe eine krasse Blutuntersuchung machen lassen. Genau, das wäre auch so das Erste, was ich empfehlen würde, dass man so einen Hormonstatus macht. Das kann man halt in so einer Blutuntersuchung machen. Da wird einmal der AMH-Wert gecheckt. Das ist ja dieses Anti-Müller-Hormon, wo die Eizellenreserve überprüft wird. Also wie viele Eizellen hat man? Passt das mit dem Alter? Oder ist die Reserve so gering, dass man hinne machen sollte mit dem Kinderwunsch? Dann würde man wahrscheinlich direkt in die Kinderwunschklinik überwiesen werden, so wie das auch bei Anni war. Es werden aber auch noch andere Hormonwerte kontrolliert, wie FSH, TSH, Progesteron, Östrogen. Also beispielsweise Östrogen haben wir in der ersten Zyklushälfte sehr viel. Das ist für die Eizellenreifung wichtig, dass da überhaupt ein Follikel ranreift und dann, dass es dann zum Eisprung kommt irgendwann. Und Progesteron ist dann eher der Wert, der in der zweiten Zyklushälfte dominiert. Glaube ich, meine ich, auch gefährliches Halbwissen dann auch für die Einnistung zuständig ist und der auch, glaube ich, dann nochmal die Gebärmutterschleimhaut so ein bisschen ankurbelt. Meine ich beim Progesteron. Auf jeden Fall dominiert er die zweite Zyklushälfte. Das sind alles so Werte, die Einklang sein sollten. Es ist zum Beispiel ganz häufige Ursache auch beim unerfüllten Kinderwunsch, dass man Progesteronmangel hat in der zweiten Zyklushälfte. Und ja, das ist einfach dann schwierig, dass sich da was einnistet oder führt halt auch teilweise zu Fehlgeburten. Und das kann man ganz einfach beheben, indem man Progesteronkapseln nimmt. Oder manche spritzen sich, glaube ich, auch Progesterone. Das sind so ganz kleine Baustellen, die entscheidend sind, aber die man auch einfach beheben kann.
Und bei mir war es ja eben genauso, ne? Ich wurde in die Kinderwunschklinik direkt verwiesen, als die Frauenärztin festgestellt hat, dass mein AMH-Wert bei 1,4 liegt. Und dann ging das Ganze eigentlich relativ schnell, ne? Bei 1,4 sollte man schon
Ja.
dann reagieren.
Und in der Blutuntersuchung, da nehmen die auch immer diesen Schilddrüsenwert ab. Schilddrüse ist auch so ein Thema, was bei vielen irgendwie nicht im Einklang ist. Ich kann da auch nicht sagen, wie die Werte sein müssten und was man auch einfach beheben kann, damit es im Kinderwunsch funktioniert. Also Schilddrüse, die Werte müssen in Ordnung sein, damit man schwanger werden kann, richtig?
Richtig, ja.
Gut.
Und das ist aber auch noch mal so ein Thema mit der Schilddrüse. Da scheiden sich wirklich die Geister. Also ich habe bestimmt jetzt von drei verschiedenen Ärzten drei unterschiedliche Aussagen gehört, wie die Schilddrüsenwerte sein sollen. Ich bin immer noch super confused. Und ja, ich kann dazu auch wirklich keine Meinung sagen. Also, weil ich
Ja.
habe selber, glaube ich, mittlerweile keine Meinung mehr, was dieses Thema angeht, weil jeder sagt irgendwie, ja, Schilddrüse, die Kliniken sagen, die muss unter 1,6 liegen beim TSH. Dann sagt aber der Nuklearmediziner, nein, am besten Richtung 0, weil sonst die Rezeptoren ja belegt sind von den Schilddrüsenhormonen und dann kann sich das Beta-HCG gar nicht reinsetzen, weil nachts die Werte irgendwie aufs Zehnfache gehen und die dann alle belegt sind. Also es ist wirklich super confusing. Ich habe keine Ahnung. Ich sag einfach
Aber
gar nichts mehr zum Thema Schilddrüse,
ist
außer
sehr
dass ich jetzt,
witzig, weil ich genau das
ja.
Gleiche gehört habe. Mir hat auch jemand gesagt, ja, der sollte schon so bei 1,0 in die Richtung gehen. Und ich habe mir jetzt extra mal angeguckt bei meinen Werten, wie der jetzt war. Der war bei 1,4. Und da habe ich meinen Kinderwunscharzt gefragt, ob das denn okay wäre oder ob der niedriger sein müsste. Und dann meint er so, nee, der ist völlig normal, ist völlig okay. Und dann denke ich mir so, die werden sich doch auskennen in der Kinderwunschklinik. Warum sollte er jetzt sagen, dass es okay ist, wenn es nicht okay ist? Also weiß ich auch nicht. Aber ich werde den ja jetzt nochmal erfahren am Montag. Der wird ja nochmal mit abgenommen. Und da werde ich mir das nochmal angucken. Und übrigens mein AMH-Wert, das hat mich ja auch mal interessiert, der lag bei 4,3.
Oh, du hast noch richtig viele
Ich bin
Eier
doch
im
eine
Petto.
richtige Wundertüte,
Ja, krass. Weil du bist ja immer noch
Also.
voll jung. Ich meine, wir sind fast 10 Jahre auseinander. Das finde ich so
Ja.
krass einfach.
Ja, das ist auch manchmal das, was mich beruhigt, wo ich sage, wahrscheinlich könnte ich noch 10 Jahre probieren, schwanger zu werden. Aber
Ja.
da hätte ich auf gar keinen Fall die Kraft für. Also 10 Jahre halte ich das hier nicht aus. War
Nee,
ich
ich
ganz
hatte
ehrlich, wie
gestern
es
auch
ist.
so den Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, wie lange ich das noch kann, ehrlich gesagt.
Ja, verstehe ich.
Ob das jemals klappt.
Verstehe ich. So, einhergehend mit dieser Blutuntersuchung kann man Zyklusmonitoring machen. Das heißt, man macht einfach einen Ultraschall beim Frauenarzt, wo der Follikelwachstum in der ersten Zyklushälfte kontrolliert wird. Das heißt, es wird geschaut, hat der die richtige Größe der Follikel, wächst überhaupt ein Follikel ran? Also hat man überhaupt einen Eisprung? Wie weit ist die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut? Also wie sind denn eigentlich die Voraussetzungen, um schwanger zu werden? Sind die Gegebenheiten erstmal in Ordnung? Und bei einem Ultraschall kann man, glaube ich, gleichzeitig auch sehen, ist eine Zyste da? Das ist auch immer nicht so optimal. Myome, Polypen kann man eventuell auch im Ultraschall sehen oder vielleicht auch anatomische Auffälligkeiten gibt, obwohl ich glaube, dass man das in der Spiegelung vielleicht auch wieder mehr sieht. Aber also eine Sachen, erstmal so ein Check-up. Wie sieht's eigentlich in der Gebärmutter aus?
Ja, ist gar nicht schlecht, oder?
Hattest du auch Zyklusmonitoring
Ja,
am
klar.
Anfang?
Ich hatte ganz am Anfang das Zyklusmonitoring und zusammen mit Clomiphen.
Ah ja, stimmt.
So haben wir das gemacht. Und am Ende dann auslösen mit der Ovitrel, wobei ich auch schon bei vielen gehört habe, dass die gar nicht erst die Ovitrel noch verschrieben bekommen, was ich dann überhaupt gar nicht verstehe, ehrlich gesagt. Also wie lange will man jemanden eigentlich noch hinhalten, wenn man noch nicht mal mehr die Ovitrel verschrieben bekommt? Das ist diese Auslösespritze. Damit kann man seinen Eisprung auslösen, dann kriegt man eine Uhrzeit gesagt und dann soll man irgendwie 36 Stunden später dann einmal Geschlechtsverkehr nach Plan haben.
Also, ich will einmal gar nicht wissen, wie oft ich jetzt schon Zyklusmonitoring hatte. Ich habe da, glaube ich, den Überblick verloren, wie oft da schon geschaut wurde nach meinen Eizellen. Ich glaube, weil viele, also ich habe ja auch ganz oft auf natürlichem Weg trotzdem einen Eisprung gehabt und hätte die Ovitrel auch nicht gebraucht. Also mein Körper hätte es alleine auf den Weg gebracht. Ich habe immer nur die Ovitrel, die Auslösespritze bekommen, um den Körper nochmal zu unterstützen, weil es den Gelbkörper unterstützt und weil es die Einnistung unterstützt. Aber ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Meinungen. Ja, was kann man noch für Untersuchungen machen? Wir können doch einfach mal zu dem kommen, was wir noch gemacht haben, und zwar Gebärmutterspiegelung und Bauch plus Gebärmutterspiegelung. Also ich habe nur die, ja?
Ich will tatsächlich aber noch die Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung vorziehen. Und zwar ziemlich weit vorziehen, weil ich finde, das ist etwas, was auf jeden Fall immer auch kontrolliert werden sollte. Also ich war auch ganz überrascht, dass es bei mir dann verschlossen war, als ich das habe kontrollieren lassen, weil ich hatte die Schmerzen meines Lebens. Ich weiß, dass du sie nicht hattest, aber wenn ich gewusst hätte, dass ich da auf diesen Stuhl wirklich literally verrecke, vor Schmerzen. Ich wurde dann in diesen Raum gefahren, wo die anderen gerade ihre Punktion hatten, habe mich gewunden, habe geschrien, habe geweint und konnte nicht mehr. Es war furchtbar.
Also ich habe letztens gehört, einmal, wenn die Eileiter verschlossen sind, dass das dann schmerzhaft sein soll und wenn die frei sind, dann nicht. Und dass es nochmal einen Unterschied macht, ob man schon ein Kind bekommen hat oder nicht. Weil es tut ja dann so weh, weil die Flüssigkeit nicht weiterkommt. Und irgendwie wurde mir das so erklärt, wenn man schon ein Kind bekommen hat, dann ist ja die Gebärmutter war ja schon mal ganz doll gedehnt und deswegen macht die Flüssigkeit sich dann wahrscheinlich anders Platz. Und wenn du ja noch kein Kind bekommen hast, dann ist die Gebärmutter das ja gar nicht gewohnt und dann macht das irgendwie den Schmerz. Aber ob das wirklich so ist, weiß
Oder
ich
wenn man
nicht.
nach, oder wenn die nach hinten geklappt ist. Wenn ich das gewusst hätte, Caro, ich sag's dir. Ich
Hättest du
habe
es
immer
gleich
noch.
in der Bauchspiegelung gemacht? Also, das muss man auch noch dazu
Ja.
sagen. Man kann eine Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung, die kann man ohne Gebärmutterspiegelung, ohne Bauchspiegelung machen, einfach nur als einzelne Untersuchung. So habe ich es ja jetzt auch gemacht. Und übrigens, ich würde sie auch weit vorziehen. Ich habe es jetzt nach 1,5 Jahren gemacht, wo jetzt endlich rauskam, woran es denn eigentlich bei uns liegt. Ja, vor allem, wenn ihr noch nie einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehalten habt, würde ich auf jeden Fall diese Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung empfehlen. Aber wenn jetzt eh auf dem Plan steht, dass man eine Bauchspiegelung und Gebärmutterspiegelung macht, dann wird das ja da mitgemacht, die Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung. Dann
Ja,
kann man.
wie sieht es eigentlich mit den Kosten aus? Weil das ist auch so eine interessante Sache. Ich musste in meiner Kinderwunschklinik um die 210 € für diese Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung zahlen. Aber als ich dann meine Bauch- und Gebärmutterspiegelung hatte, habe ich die natürlich gleich mit durchspülen lassen, die Eileiter. Und das war dann kostenlos. Das hat dann die Krankenkasse gezahlt. Also,
Das weiß ich nicht. Ich habe meine Rechnung noch nicht bekommen von der Eileiter-Durchgängigkeitsprüfung. Aber ich denke mal, bei privatversichert wird das übernommen. Aber ich kann das nochmal sagen, wenn es soweit ist. Die Rechnung ist hier noch nicht eingetrudelt. Lasse ich mich überraschen. Und dann, ja, würde ja sowas wie Gebärmutterspiegelung und Bauchspiegelung auf dem Plan stehen. Ich hatte die Gebärmutterspiegelung, du
beides.
Gebärmutter- und Bauchspiegelung. Wir waren beide in der gleichen Klinik zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Willst du erst erzählen, wie es bei dir war?
Ja, ich will auf jeden Fall aber auch noch mal erwähnen, dass ich das ganz komplette Programm genommen habe, also das wirklich komplett Packaging
Klingt wie so ein
mit.
Wellnessprogramm.
Ja, wirklich. Ich habe alles gebucht mit Plasma Bestimmung, also Plasmazellenbestimmung und Killerzellenbestimmung und Leitkeimbestimmung. Das ist vor allen Dingen dann interessant, wenn man auch Plasmazellen hat. Leitkeimbestimmung kostet extra, aber die anderen zwei waren dann auch wieder inklusive. Also wenn man da schon liegt, dann kann man sich auch gleich wirklich komplett untersuchen lassen. Das spart unglaublich viel Zeit. Und wohl auch Geld, weil, wie gesagt, in der Klinik, in der Kinderwunschklinik musste ich dann das auch nochmal on top bezahlen. Und wenn man es aber über die Überweisung von der Krankenkasse bekommt, dann nicht. Also,
Na,
ja.
Plasmazellen und
Und du?
Killerzellen, das wird mit so einer Biopsie gemacht. Da wird so ein ganz kleines Stück Gewebe aus der Gebärmutterschleimhaut entnommen und das wird dann untersucht. Und wenn man halt erhöhte Plasmazellen hat, dann deutet das auf eine chronische Entzündung der Gebärmutterschleimhaut hin und das ist auch erschwert die Einnistung und führt auch teilweise zu Fehlgeburten oder kann, man kann. Und Killerzellen, das erschwert die Einnistung, richtig? Ja, und ich habe es auch untersuchen lassen. Bei mir kam raus, dass ich erhöhte Plasmazellen habe. Ich habe dann Antibiotikum 10 Tage, glaube ich, genommen. Und ich bin jetzt am Überlegen, ich habe ja nie eine Kontrollbiopsie gemacht, weil ich keine Zeit verlieren wollte, weil man immer bei so einer Kontrollbiopsie nicht schwanger werden soll oder generell bei dieser Biopsie nicht schwanger werden soll. Man kann diese Biopsie auch wieder außerhalb der Gebärmutterspiegelung und Bauchspiegelung machen als einzelne Untersuchung. Und ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich das diesen Zyklus nochmal mache. Ich überlege, ob ich nochmal eine Kontrollbiopsie mache.
Naja, warum nicht? Also schmerzhaft fand ich das jetzt nicht, aber unangenehm. Es ist wie so ein Abstrich.
Ich stelle mir das nicht schlimmer vor als die Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung, um ehrlich zu sein. Da ich
Ja,
die
also für
jetzt wirklich
mich
einen Witz
schon.
fand, stelle ich mir jetzt auch vor, dass die Biopsie ohne Vollnarkose ein Witz ist. Weil ich kann es ja nicht sagen, bei der Gebärmutterspiegelung hatte ich ja eine Vollnarkose und habe davon alles nichts mitbekommen. Ja, also das ist auch noch was in meinem Kopf rumschwirrt, ob ich jetzt nochmal eine Kontrollbiopsie mache. Muss ich nochmal nachdenken und auch nochmal meinen Arzt fragen. Ja, also auf jeden Fall bei dieser Gebärmutterspiegelung guckt man auch nach anatomischen Auffälligkeiten. Man kann die Gebärmutterspiegelung ohne Vollnarkose machen, aber mir wurde das so erklärt. Achtung, gefährliches Halbwissen. Ich wurde nämlich in eine Klinik, in eine andere Kinderwunschklinik überwiesen, um dort diese Gebärmutterspiegelung machen zu lassen, weil meine Kinderwunschklinik das nicht anbietet.
Ja.
Und die Frau war so ehrlich und nett und hat gesagt, da ja dieses Kaiserschnitt-Thema bei mir auf dem Tisch lag, dass man diese Kaiserschnittnarbe korrigieren muss, dass sie mir das nicht empfehlen würde, das hier zu machen, weil ohne Vollnarkose guckt man wirklich nur rein, schaut sich um und das war's und man macht keine Eingriffe und unternimmt nichts. Und sie hat mir empfohlen, das dann gleich in der Klinik unter Vollnarkose zu machen, damit man gleich auch was verändern, machen, wegschneiden könnte. Genau. Und das habe ich dann auch gemacht. Und da waren wir beide in der Klinik in Hamburg, Frauenklinik an der Elbe, glaube ich, hieß die, ne? Ja. Und ich habe dann die Gebärmutterspiegelung unter Vollnarkose gemacht. Da guckt man nach anatomischen Auffälligkeiten. Man könnte Myome oder Polypen entfernen. Und ja, man kann diese Biopsie machen, diesen Abstrich. Und bei mir wurde auch die Kaiserschnittnarbe, also diese Nische, die ich da hatte, wurde verödet. Und da halt ein bisschen korrigiert.
Ich glaube, was halt auch super interessant ist, und es war auch immer so ein Thema, was ich mich nie getraut habe, laut auszusprechen, weil kennst du das, wenn du es dann laut aussprichst, dann ist es einfach so zack im Raum und dann ist es einfach da. Und wenn du es aber noch nicht ausgesprochen hast, ist
Ja.
es noch irgendwo drin. Das Thema Endometriose. Ich
Ja.
hatte so eine Angst, dass ich Endometriose habe, weil ich sehr starke Schmerzen immer habe beim Eisprung und aber auch bei der Periode, dass ich dann auch wirklich immer sehr viel Schmerzmittel nehmen muss. Und das ist halt auch so was Gutes, dass du es dann direkt da kontrollieren lassen kannst. Und das haben die bei mir auch nachgeprüft. Und der Arzt hat zu mir gesagt, es gab Vernarbungen, die auf eine frühere Endometriose hingedeutet haben. Aber ich wusste gar nicht, dass die auch mal wieder weggeht dann so von alleine.
Das wusste ich auch
Das fand
nicht.
ich auch spannend.
Da muss man auch dazu sagen, Endometriose kann man nur über die Bauchspiegelung feststellen. Da reicht eine Gebärmutterspiegelung nicht aus. Also man muss auch sagen, dass die Bauchspiegelung noch mal heftiger ist als die Gebärmutterspiegelung. Bei der Gebärmutterspiegelung hatte ich auch keine Narben äußerlich. Die sind wirklich nur von unten rein. Haben da gemacht, was sie machen wollten. Bei der Bauchspiegelung, ne, da hast du, über wie viele Punkte gehen die über deine Bauchdecke rein?
Ja, ich kann mal ein bisschen erzählen, wie für mich das Ganze war. Die Bauchspiegelung geht einmal über den Bauchnabel. Das war für mich schon so die Horrorvorstellung. Dann geht auch noch mal eine links und rechts an der Leiste entlang quasi. Die ist ungefähr so 1 Zentimeter, die Narbe, die ist nicht groß. Und da gehen die dann einmal rein und gucken sich das genau an. Vorher kommt da aber noch so Gas rein, damit da halt alles so, ja, so ein kleines Vakuum entsteht und die gucken können mit der Kamera, wie es da genau aussieht. Und ja, ich hatte dann eine Woche lang einen Bauch. Ich sag's dir, also da ist eine Punktion, nichts dagegen. Ich sah aus wie Winnie Pooh.
Ja, man sagt doch, dass man sich schon so 2 Wochen krank schreiben lassen soll nach einer
Ja.
Bauchspiegelung. Bei der Gebärmutterspiegelung hatte ich 5 Tage Krankschrift.
Hallo, hier ist wieder Caro aus dem Schnitt. Als wir in die zweite Hälfte unserer Podcast-Folge starten wollten, haben wir vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Oder vielmehr ich. Also bitte nicht wundern über diesen holprigen Start.
Okay, wir müssen es jetzt nochmal aufnehmen, weil wir es nicht aufgenommen haben. Also, wir waren bei Spiegelung und Eyelid, nein, nicht Eyelid, hatte ich keine. Meine Bauchspiegelung stehen
Du
geblieben.
schaffst mich, ey. Hat die einfach nicht aufgenommen, die Alte, ey.
Warum bin ich denn immer
Man
dafür
hat eine Stunde
verantwortlich, auf
gelabert.
Aufnahme zu drücken? So, nochmal. Wir waren nochmal bei der Biopsie stehen geblieben, dass das bei mir 1,5 Wochen gedauert hat, bis das Ergebnis da ist. Und kleiner Tipp: Wenn ganz oft gehen die Proben nach Jena, schreibt denen eine E-Mail. Dann kriegt ihr die Befunde per Mail. Dann hat es 1,5 Wochen gedauert, weil der Brief kam erst nach 4 Wochen. Der Weg ist einfach länger. Die haben das dann erst nach Hamburg an die Klinik geschickt per Post. Die haben es an meine Kinderwunschklinik geschickt. Und dann kam es zu mir. Ich kann Anni auch gerade nicht angucken, ey. Ja, das geht dann auf jeden Fall deutlich schneller. Und dann könnt ihr einfach schon schneller entscheiden, ob ihr Antibiotikum nehmen müsst oder nicht, beispielsweise. Und Anni, dein Tipp war?
Mein Tipp war für alle, die sich haben schon mal die Plasmazellen entnehmen lassen. Das wird meistens nach Mannheim geschickt zu Reprognostics und da soll man sich von seiner Kinderwunschklinik einfach dieses Abnehmen-Kit mitgeben lassen. Und dann schickt nämlich die Klinik, wo ihr seid, die Proben dann auch wieder genau dahin und dann ist es einfach nur noch eine Nachuntersuchung. Also eine Kontrollbiopsie ist immer günstiger, wie wenn es dann quasi eine komplett neue Biopsie wäre. Ne? Weil die liegen ja schon vor die ersten Ergebnisse und dann ist es halt einfach günstiger. Und ich meine, gerade im Kinderwunsch, wenn man sparen kann, wollen wir das doch alle.
Yes. Generell ist Biopsie eine Selbstzahlerleistung, also es übernehmen keine gesetzlichen Krankenkassen. Ich kann es gerade nicht sagen, ob meine private das übernommen hat. Ich müsste nochmal nachgucken, aber die gesetzlichen übernehmen es nicht. Plasmazellen waren, glaube ich, 125 € und Killerzellen auch nochmal 125 €. Ich meine, 200 irgendwas stand auf dieser Rechnung drauf.
Jetzt bei mir genauso.
Ja, Schnapper, wie immer. Ja. Und jetzt, ich wollte jetzt nochmal darauf zurückkommen. Also bei den Plasmazellen haben wir beide Antibiotikum genommen. Wenn das erste nicht wirkt, dann kann man nochmal ein zweites Antibiotikum nehmen. Wobei ich, wie gesagt, gehört habe, dass wenn man das erste nicht gewirkt hat, das zweite meistens auch nicht wirkt. Wie ist es denn bei Killerzellen? Wenn die erhöht sind, was kann man dann machen?
Da kriegt man so Infusionen, Intralipid meine ich. Gott, steinige mich nicht, wenn es nicht so ist. Ich hatte das nicht. Deswegen kann ich nur so mit Halbwissen drüber sprechen. Aber ich meine, man kriegt Intralipid-Infusionen. Das ist irgendwie so auf Basis von Soja, Bohnen oder irgendwie sowas. Und damit kriegt man dann die Killerzellen weg. Aber was mich mal interessieren würde, mit welchem Antibiotikum hast du deine Plasmazellen eigentlich versucht zu killen? War das auch das Doxycycline oder war das das Amoxy?
Nee, mit D.
D.
Ja.
Das waren die schlimmsten 10 Tage meines Lebens. Also ich habe ja schon viel durchgemacht für den Kinderwunsch. Ja, ich lag schon oft irgendwie in Vollnarkose, aber ich muss sagen, diese 10 Tage Antibiotikum, die haben mir so den Rest gegeben. Und da kann ich euch auch immer nur den Tipp mitgeben, schaut, dass ihr danach eure Darmflora aufbaut und auch dann auch für die Monika was Gutes nehmt, weil das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das tötet ja alles ab, auch die guten Bakterien, ja. Das wollen wir einfach noch mal kurz hier festhalten. Lasst euch da einfach mal beraten, was ihr da nehmen könnt. Ich meine, es macht auch schon Sinn, währenddessen das auch gleich zu nehmen, damit die nicht komplett ausgelöscht werden. Aber es ist halt super wichtig, dass wenn ihr danach wieder einen neuen Versuch geht, da nicht ohne Bakterien dasteht. Die braucht man schon noch.
Also bei mir war das Antibiotikum easy. Ich hatte ein bisschen mehr Kopfschmerzen als sonst, aber ansonsten habe ich das richtig gut vertragen. Und ich habe dann auch fleißig Milchsäurebakterien oben und unten und überall und hoffe, da ist jetzt alles am Start.
Also irgendwie die Folge kann ich nicht ernst nehmen.
Und bei den Killerzellen hat mir übrigens mein Kinderwunscharzt gesagt, dass das wissenschaftlich noch nicht bewiesen ist und dass
Ja.
ich in meiner Kinderwunschklinik bei erhöhten Killerzellen würden die tatsächlich gar nichts machen und würden das nicht unterstützen. Ich habe sowohl gehört von Kortisonbehandlungen als auch von diesen Intralipid-Infusionen. Ich habe das Gefühl, das machen schon so viele, dass ja dann da doch irgendwie fundiertes Wissen da sein muss, sonst würden es ja nicht so viele
Also
machen.
ja, das finde ich halt auch super krass, weil in meiner Kinderwunschklinik, in meiner ersten Kinderwunschklinik, habe ich ja gar keine Untersuchungen machen lassen, weil es dann auch immer hieß, nee, brauchen wir nicht. Und dann war ich schon so leicht angefrustet, weil ich mir dann am Ende gedacht habe, naja, so mit einer verschlossenen Eileiter ist, ich meine, klar, für eine ICSI braucht man es nicht unbedingt, aber schon schön nice to have, ne? Wenn man es dann doch mal natürlich versuchen will, so
Ja.
zwischen zwei ICSI. Ja, und die haben damals auch gesagt, dass die auf diese Plasma- und Killerzellen einfach nichts geben. Ja, es ist so, wie du gesagt hast, dass das einfach aktuell von der Wissenschaftslage so ist, dass diese Plasma- und Killerzellen noch nicht so erforscht sind oder halt noch nicht so diesen Status haben, dass die Kliniken das generell anbieten. Und viele Kliniken bieten es eben nicht an.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Krankenkasse auch die Kosten dafür nicht übernehmen, weil es noch nicht so im typischen
Ja.
Kinderwunschkatalog der Untersuchungen steht, denke ich
Ja,
irgendwie.
aber dann stellt sich mir die Frage, die Kliniken, die das anbieten, bieten die das jetzt an, weil damit kann man ein gutes Geschäft machen, ja, jedes Mal 200 €, ist ja auch super schnell gemacht. Ich meine, es ist einmal kurz ein bisschen Gewebefetzen abgerupft, das dauert 10 Minuten, kurz mal 210 € verdienen. Oder glaubst du, das ist wirklich irgendwie was, ja, dann doch Sinn macht?
Ich glaube, es
Warum
macht
bieten
Sinn. Ich
die
habe
das
dafür einfach schon zu viele gesehen, die wirklich nach diesen Intralipid-Infusionen oder auch nach dieser Antibiotikumbehandlung schwanger geworden sind. Kann alles Zufall sein, aber ich glaube, es entwickelt sich ja auch weiter, weißt du? Also,
Also
das.
meine Frauenärztin hat immer gesagt, und das fand ich eigentlich auch immer so ein schönes Zitat, also die Kinderwunschärztin hat immer gesagt, also die Kinderwunschforschung Ja, diese Reproduktionsforschung ist wie so ein Tiefseegebiet. Eigentlich wissen wir so gut wie gar nichts darüber.
Ja. Ich würde gerne mal Mäuschen spielen, was in 100 Jahren in so einer Kinderwunschklinik alles möglich ist und was dann auch politisch da sich verändert hat, was dann alles möglich ist und was alles erlaubt ist. So, dann gehen wir mal weiter. Jetzt kommen zwei Sachen, die habe ich nicht machen lassen. Einmal immunologische Untersuchungen. Dabei wird geprüft, ob man Antikörper auf Eizelle oder auf Spermien hat. Da wird irgendwie Blut bei der Frau abgenommen und die Sperma des Mannes untersucht. Gefährliches Halbwissen. Und das würde auch die Einnistung wohl verhindern, wenn man da irgendwie zu viele Antikörper hat. Hast du das untersuchen lassen?
Bin tatsächlich seit ein paar Wochen in immunologischer Untersuchung bei einem berühmten Arzt. Ich weiß gar nicht, ob ich den nennen darf, aber ich glaube, wenn ich den Namen jetzt raushaue, kennt den sowieso jeder. Aber ja. Ja, da habe ich auch mal Blut hingeschickt, haben sie ordentlich kontrolliert. Also ich habe irgendwie 6 Seiten Laborergebnisse bekommen mit allem Möglichen und dann auch noch einen kurzen Call. Und ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt das Rätsels Lösung ist, aber ich greife ja nach jedem Strohhalm und aktuell ist es dann so, dass ich mein Vitamin D supplementieren soll, also noch mehr. Vitamin D, dabei nehme ich das ja schon sehr hoch dosiert. Ich weiß gar nicht, wie das bei Frauen ist, die ja gar nicht so stark supplementieren wie ich. Und tatsächlich noch darüber hinaus die Omega-Venen-Infusion. Also das kommt dann auch noch dazu. Ja, aber wir können da nochmal eine andere Folge genauer drauf eingehen. Aber ja, Blut wurde untersucht, es gab ein Gespräch und soll immer wieder Blut eingeschickt werden zur Kontrolle. Bei meinem Mann wurde allerdings noch nichts eingeschickt und da will ich beim nächsten Mal nochmal fragen, ob das vielleicht doch sinnig ist, den vielleicht auch nochmal kurz durchchecken zu lassen. Also ich, ja,
Ja.
muss sagen, ich bin die Folge jetzt auch so geknickt, irgendwie in jeglicher Hinsicht. Ich fühle mich wie so eine abgeknickte Sonnenblume, ja, die hängt da so richtig schon ganz unten und ich bin irgendwie so ziemlich unmotiviert heute.
Ja, aber das gibt es halt auch im Kinderwunsch, gehört halt dazu. Und ja, es darf auch einfach mal sein. So. Dann habe ich noch aufgeschrieben, genetische Untersuchungen, wo Chromosomenanalysen gemacht werden, habe ich auch nicht machen lassen. Hast du sowas machen lassen? Ich
Meinst du jetzt beim Embryo oder bei einem selbst? Das
glaube,
ist dann
bei einem
schon
selbst.
Humangenetik, ne?
Ja, ich glaube,
Das ist doch dann
Humangenetik bei einem
Humangenetik,
selbst.
ne? Nee, bei mir selbst noch nicht, beim Embryo schon. Wobei ich jetzt auch im Überlegen bin, macht es Sinn, das zu machen oder nicht, weil ja diese Fehlbildung oder diese, ja, kann man schon Fehlbildung sagen bei dem Embryo, ja gar nichts mit uns zu tun hat, ne? Das ist
Ja.
auch so das, was der Humangenetiker gesagt hat, dass es einfach eine falsche Abzweigung genommen hat und zwar ein paar Mal. Ja,
Ja.
also ist ja irgendwo überall einmal falsch reingelaufen und dann, ja, passt das halt alles nicht mehr aufeinander. Und es hätte ja nichts mit uns zu tun, aber allein schon von der Neugierde her wird mich das schon ein bisschen reizen. Ich habe halt aber keine Ahnung, was das schon wieder kostet. Allein dieser ganze Kinderwunsch, dieser zweite Kinderwunsch bringt uns wirklich an den Rand von allem. Ja,
Ja.
finanziell, psychisch, es ist echt krank.
Eine finanzielle Folge kommt auch noch, wo wir mal über Thema Geld sprechen. Mir fällt da auf jeden Fall ein, dass ich ja auf jeden Fall noch Gerinnung untersuchen lassen hat. Ich war bei der Gerinnungsdiagnostik. Das habe ich gerade irgendwie voll
Ja.
vergessen. Das macht man typischerweise, wenn man mehrere Fehlgeburten hat. Ja, häufig erst nach der dritten Fehlgeburt. Das finde ich super spät. Ich bin jetzt nach der zweiten Fehlgeburt hin. Da war aber auch alles unauffällig. Und ich glaube, dass man da auch dann irgendwie diese genetische Untersuchung mitmachen lassen kann, aber ich weiß es nicht genau. Haben wir auf jeden Fall nicht machen lassen. So, und jetzt haben wir die ganze Zeit über die Frau gesprochen, so wie das immer ist im Kinderwunsch, dass die Frau von vorne bis hinten beleuchtet wird. Aber es ist dann noch ein anderer dabei, nämlich der Mann, und bei dem kann man auch einiges untersuchen lassen. Das Typische ist das Spermiogramm. Da sollte man auf jeden Fall auch mehrere machen, weil ein Spermiogramm immer nur so eine Momentaufnahme ist, und da wird dann geguckt nach der Menge, nach der Beweglichkeit. Also man sollte natürlich ausreichend viel haben, man sollte ausreichend viel schnelle Spermien haben, bewegliche Spermien haben, und es wird auch nach der Form geguckt, dass die normal geformt sind, dass die halt nur einen Schwanz haben und nicht zwei Köpfe, und ja, so eine Sachen werden da geprüft. Aber ich
Aber da
nehme.
gibt es ja auch nochmal Unterschiede, ne? Es gibt ja auch noch dieses High, oh Gott, nennt sich das High-Frequency-Diagramm oder High-Power? Ich glaube, High-Power-Spermiogramm hat es die
Habe ich
Klinik
noch
genannt
nicht
bei uns.
gehört.
Das ist nochmal die krasseste Form von diesen, ja, Spermiogrammen. Ne? Das eine ist ja dieses Standardprotokoll, nenne ich mal. Da gucken die einfach so nach diesen Standarddingern. Und wenn man aber schon weiß, okay, die Dinger sind einfach nicht die besten Schwimmer, dann ist es wirklich sehr empfohlen, dann auch nochmal dieses High Power, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil es bei uns in der Klinik so
Ja.
heißt, ich weiß nicht, ob das der wissenschaftliche Ausdruck ist, das auf jeden Fall auch nochmal in Anspruch zu nehmen, weil da kann man nochmal genau, was lachst du dir schon wieder den Arsch ab?
Sag mal, hörst du eigentlich die ganze Zeit meinen Geschirrspüler im Hintergrund? Ich hab den nicht ausgemacht.
Nö.
Okay, weil ich mich gerade frage, ob diese ganzen Glucksgeräusche, die ich gerade jetzt mal wahrgenommen habe, die ganze Zeit in diesem Podcast drauf sind.
Nee, da kann ich dich beruhigen. Jetzt kannst du
Bin
wieder
gespannt bei
chillen.
der Tonspur.
Aber um nochmal drauf zurückzukommen, bei diesem High-Power-Spermiogramm kann man feststellen, ob es auch eine krasse DNA-Defragmentierung gibt. Und das ist bei uns tatsächlich halt auch der Fall, ne? Also die Schwimmer sind wirklich unter Beschuss. Ja, und gerade
Das.
bei einer ICSI, da gibt es so viele Sachen, die man da nochmal besser machen kann, wenn man halt eben dieses High-Power-Spermiogramm nimmt und dann nochmal bei der ICSI die PIXI, wo man wirklich das Beste der Besten raussucht. Das ist schon heftig, ja.
Ja.
Aber finde ich auch spannend, ne, dass es für Männer dann auch zumindest eine Option gibt, wo sie nochmal checken können.
Auf jeden Fall habe ich auch aufgeschrieben, ich habe mir aber da aufgeschrieben, DNA-Fragmentierungstest, wo die Spermien auf DNA-Schäden untersucht werden. Gibt wahrscheinlich mehrere Fachbegriffe. Wir haben jetzt auch zwei Spermiogramme gemacht. Ich habe ja schon gesagt, das ist immer eine Momentaufnahme. Und das erste Spermiogramm war ja bei uns weltbewegend gut. Und das andere war jetzt immer noch sehr gut, aber nicht so krass gut. Und da merkt man ja halt auch, es waren jetzt 3 Monate dazwischen, dass das einfach ja, sich verändert und dass da einfach verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, ob das Spermiogramm gut oder nicht gut ist. Die haben auch in der Kinderwunschklinik gesagt, dass die meistens in der Kinderwunschklinik strenger sind beim Spermiogramm und da schnelle Spermien nicht gleich schnelle sind. Also die haben da einfach noch mal krassere Kriterien. Und die Männer können natürlich auch was dafür tun, dass das Spermiogramm besser ist. Gute Ernährung, kein Alkohol, kein Rauchen, all so eine Sachen halt. Ein gesunder Lebensstil wirkt sich positiv aus. Und da muss man halt auch sagen,
Ja.
nicht nur 2 Wochen, sondern ich glaube, dass das mindestens 6 Wochen braucht, bis sich das, ich glaube, das bildet, die Spermien bilden sich alle 6 Wochen neu. Gefährliches Halbwissen, auf jeden Fall nach einer gewissen Zeit, nicht jeden Tag und nicht jede Woche. Und ja, deswegen sollte man das schon eine ganze Weile durchziehen und dann vielleicht mal nach 3 Monaten schauen, ob eine Verbesserung eingetreten ist.
Genau, also uns hat die Kinderwunschklinik jetzt auch genau gesagt, 3 Monate sollen wir das machen. Und mein Mann trinkt auch jeden Tag seinen Granatapfelsaft. Das soll auch sehr gut sein für die Spermien. Ja, da kriegt er dann immer schön hingestellt, er kriegt seine Supplemente hingestellt, seine Omega-3-Kapseln. Das darf er
Ja.
alles einmal zu sich nehmen. Und ich bin da wirklich ganz pedantisch mittlerweile, weil ich wirklich wie so ein kleiner Kontrolletti-Paletti dann immer nebendran stehe und dann sage, hey, hier ist deine Dosis.
Ja.
Have fun.
Ja. Bei den Männern kann man auch einen Hormonstatus machen, auch da nach verschiedenen Hormonwerten gucken, weil auch die müssen im Einklang sein. Und man kann bei den Männern auch eine genetische Untersuchung machen. Ich glaube, wenn man diese genetische Untersuchung macht, macht man das meistens beim Mann und bei der Frau zusammen, meine ich. Gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Wort jetzt schon gesagt habe, aber es ist gefährliches Halbwissen.
Es kann ja vielleicht einfach wie so ein Jingle dann einfach immer wieder reinkommen. Ding, ding, gefährliches Halbwissen.
Ja, ich würde eigentlich schon nochmal einen Jingle machen. Ich finde das sehr angebracht. Vielleicht schaffe ich das noch
Ja.
zu machen. So, dann
Also ist
schließen wir
es
das.
eigentlich dieser Podcast, ist einfach so, zwei Kibo-Mädels reden einfach über ihren Kiwu und
Ja.
die anderen haben ja auch ein Kivo und hören sich das einfach an, ne? Wir sind ja
Ja.
keine Experten für Befunde, Diagnosen oder irgendwelche künstlichen
Genau.
Befruchtungen. Wir
Dass uns irgendwer darauf festnagelt, ihr habt es aber so gesagt und dann muss das auch so sein. Aber wir haben jetzt bestimmt auch noch irgendwas vergessen an Untersuchungen, Befunden, Möglichkeiten. Deswegen schreibt uns gerne, was ihr noch machen lassen habt, was ihr empfehlen könnt oder einfach von euren Erfahrungen.
Aber ich wollte sagen, es gibt tatsächlich noch eine Untersuchung, den ERA-Test, den wir auch noch nicht gemacht haben, wo man gucken kann, ob das Zeitfenster verschoben ist für die Einnistung.
Ah.
Ja, das ist
Wie
noch
funktioniert
tatsächlich
der?
etwas. Das weiß ich nicht. Ich habe den noch nie gemacht. Ich weiß nur, es gibt den. Ich weiß aber auch nicht, wer das alles macht und wie das funktioniert. Aber da können wir vielleicht einmal unsere Kivu-Bubble fragen, wenn die
Ja.
Podcast-Folge rauskommt.
Ja, wir fragen unsere Kimo-Bubble, wer hat den ERA-Test schon mal gemacht für den Kinderwunsch und wie funktioniert dieser ERA-Test? habe ich auch noch nicht gehört. Und deswegen schreibt uns gerne auf kinderpunsch.bubble auf Instagram oder E-Mail-Adresse. Wie ist unsere E-Mail-Adresse?
bubble@kinderwunschbubble.de.
Okay. Und dann starten wir jetzt in unsere nächste Kategorie, nämlich
Eure Frage aus der Kivo-Bubble.
ich habe jetzt vorhin einmal reingeguckt und da war mal so eine ganz klassische Frage drin und zwar nach einem positiven Ovulationstest, wann ist denn da eigentlich der Eisprung und wie lange dauert es und wie lange ist so ein Ovulationstest positiv? Ich weiß auch nicht, vielleicht haben wir das irgendwo mal in der Folge schon gesagt, aber ich sage es gerne jetzt nochmal. Nach einem positiven Ovulationstest ist der Eisprung meistens 24 bis 36 Stunden später ungefähr. Bei mir war es auch schon mal kürzer. Ja, weil viele immer denken, dass bei so einem positiven Ovulationstest der Eisprung genau an dem Tag ist. Das stimmt nämlich nicht. Der ist frühestens der Tag da drauf. Und ich meine auch, dass ein positiver Ovulationstest unterschiedlich lange positiv ist. Also bei manchen ist es ein paar Stunden, bei manchen ist der auch 3 Tage positiv. Also es ist, glaube ich, sehr verschieden. Aber man rechnet immer von dem Zeitpunkt aus, wann der das erste Mal positiv war.
Und da ist es vielleicht auch ganz interessant, dass man jetzt nicht 3 Tage hintereinander wie die Karnickel machen sollte, weil die Spermien sind tatsächlich am besten, wenn sie 3 Tage lang im Hodensack waren. Ne? Also 3 Tage Abstinenz, dann sind die wirklich so mit am besten die Schwimmer.
Ja,
Das ist auch immer so die Info, die man in der Kibo-Klinik mitbekommt.
das ist vor allem, wenn die Spermienqualität eben nicht so super ist. Bei uns wurde halt gesagt, bei dem Spermiogramm können wir auch dreimal am Tag, das macht keinen Unterschied.
Oh,
Genau.
das ist gut.
Aber das liegt halt auch dann immer am Spermiogramm. So, ich gucke jetzt nochmal rein, als noch eine spannende Frage dabei war. Hier steht, wir brauchen eine zweite Männerfolge mit tiefgründigen Fragen. Vielleicht ist ja dein Mann noch mal bereit und dann sammeln wir vorher konkrete Fragen für ihn.
Aber nur wenn dein Mann auch für eine Frage bereit ist.
Auf gar keinen Fall. Kann ich jetzt schon beantworten. Ich kann ihn fragen, aber ich kenne
Ja,
die
frag ihn mal.
Antwort.
Vielleicht so eine ganz softe Frage. Wie witzig wäre es, wenn die zwei den Podcast machen würden? Ich würde mich totlachen.
Ich würde so gerne, dass die mal miteinander sprechen. Wir sind gar nicht dabei und danach darf ich den Podcast
Ja.
schneiden. Aber ich
Ey,
glaube, ich
das
schwöre
wäre
dir, der
so.
wäre nach 8 Minuten zu Ende. Würden sie sagen, so, wir haben alles.
8 Minuten? Ich dachte eher so zwei.
Ja, wahrscheinlich. Der Jingle. Hallo. Und dann war's es. Ja. Hier ist eine tolle Frage. Welche Untersuchungen sind eurer Meinung nach am wichtigsten? Was sollte man unbedingt machen? Und das kann man gar nicht so einfach beantworten, weil es ist ja individuell. Also, wie man bei mir sieht, eine Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung ist eigentlich nicht notwendig, weil ich war ja schwanger, also müssen sie ja durchlässig sein. Schwuppdiwupp, habe ich dann doch die Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung gemacht und sie war nicht durchlässig und ich hätte die Überprüfung viel eher machen sollen. Also ich glaube, da gibt es keinen optimalen Plan.
Also für mich wäre auf jeden Fall die Reihenfolge AMH-Wert checken, dass man einfach weiß, okay, wie viel Zeit bleibt mir eigentlich noch, ne? Wie schnell muss ich reagieren? Eigentlich so, wie wir es durchgesprochen haben. Dann würde ich auf jeden Fall gucken, dass meine Eileiter okay sind, wenn ich nicht unbedingt Bock habe, direkt in die Kivo-Klinik zu gehen und mir eine ICSI oder IVF machen zu lassen. Und ja, auf jeden Fall auch nochmal abchecken, ob ich vielleicht Endo habe, also Endometriose, auch nochmal abchecken lassen und ja, der Rest dann halt je nachdem. Das kann man nicht pauschal sagen, aber die zwei Sachen würde ich dann schon gerne mal im Vorfeld abklären lassen. Also für mich
Ja.
zumindest.
Mein Tipp wäre, wenn halt so ein paar Sachen im Raum stehen, was ihr machen wollt, dass ihr dann auch wirklich dieses Komplettprogramm zusammen macht. Also wenn eh schon eine Gebärmutterspiegelung auf dem Plan steht, dann macht diese Biopsie mit, weil ihr seid dann eh unter Vollnarkose oder macht diesen Eingriff, dann macht es einfach mit. Oder wenn die Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung, ich weiß gar nicht, ob es Eileiter-Durchlässigkeit oder Eileiter-Durchgängigkeitsprüfung heißt, ist doch egal, wir wissen, wovon wir sprechen, dann macht gleich diese Bauch- und Gebärmutterspiegelung. Dann habt ihr alles in einem Abwasch, so wie bei dir. Man kann nach Endometriose gucken, man macht die Durchlässigkeitsprüfung, man macht die Biopsie, man guckt einmal in die Gebärmutter rein, ihr habt so ein All-Rounding, ist so ein bisschen wie beim Auto, diese, wie sagt man denn, diese Inspektion,
TÜV,
Inspektion? Die Inspektion, so ist es dann.
Haupt-TÜV.
Ja, die
Gott,
Inspektion
man
bei der
merkt voll, dass
Frau.
wir keinen Plan haben von Autos, ne? So wie
Ja.
heißt es?
Ja.
Hauptjahresversammlung hier.
Genau, also dann würde ich einfach empfehlen, nicht alles so kleckerweise zu machen. Das haben mir nämlich auch viele geschrieben. Hätten sie das gewusst, hätten sie alles in einem Abwasch gemacht und nicht erst das eine, dann das andere, dann das. Dann einmal
Und da
gucken.
muss ich sagen, ich finde es eine Frechheit, dass die Kliniken da einfach nicht so transparent sind. Ich hätte mir gewünscht, dass ich irgendwie wenigstens mal ein Blatt bekommen hätte, wo drauf steht, übrigens, das sind die ganzen Untersuchungen, die es gibt. Das ist die Empfehlung, wie man es machen könnte. Worauf haben Sie Bock? So, wenigstens ist es mal im Vorfeld zu wissen, ja, und nicht selber wie Sherlock Holmes durchs Internet zu jagen jede Nacht und zu gucken, was man alles machen kann und woran es liegen könnte. Ja, das fehlt mir voll
Da
irgendwie
muss ich
in
auch
den
sagen, das
Kliniken.
war auch mal wieder eine Stelle, wo ich selber nachgehakt habe, weil mein Arzt hat mir diese Biopsie vorgeschlagen auf erhöhte Plasmazellen. Und ich habe dann gesagt, wenn ich das schon mache, dann will ich jetzt einmal die Gebärmutterspiegelung mitmachen und habe das dann sozusagen eingefordert. Ja, es war jetzt nicht unbedingt nötig, weil da ja nichts großartig war. Doch, mit der Narbe, natürlich war das nötig. Was erzähle ich denn? Klar war das nötig. Aber hinterher ist man immer schlauer, ne? Wenn es danach geht, hätte ich die Eyeliner-Durchgängigkeitsprüfung auch viel eher machen sollen. So, und somit entlassen wir euch jetzt mit ganz vielen Infos, mit ganz viel Input und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!
Adios, amigos.
Habt ihr Lust auf noch mehr Insights aus unserer Kinderwunschbubble?
Dann folgt uns jetzt auf Insta unter kinderwunsch.bubble.